Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Die berühmte Villa Hügel in Essen bietet in diesem Jahr gleich zwei Anlässe für runde Jubiläen. Zum einen wurden vor rund 150 Jahren die Bauarbeiten an dem schlossartigen Prachtbau abgeschlossen und zum anderen wurde das riesige Domizil, in dem vier Generationen der industriellen Dynastie Krupp lebten, vor 70 Jahren der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Seit 1953 sind die riesige Parkanlage und der historische Gebäudekomplex eine vielbesuchte kulturhistorische Attraktion, bei der es viel zu entdecken gibt. So wurde auf dem Hügel oberhalb des Ruhrtals deutsche Geschichte geschrieben. Das Kaiserreich, die Weimarer Republik, die Diktatur der Nationalsozialisten, die Gründung der Bundesrepublik Deutschland. All diese Epochen haben die Krupps miterlebt und mitgestaltet und zum Teil auch sehr enge Kontakte zur jeweiligen Führungsriege gehalten. Den historischen Spannungsbogen von 150 Jahren wechselvoller deutscher Vergangenheit spürt man bei jedem Schritt durch diesen eleganten neoklassizistischen Gebäudekomplex, der mit seinen 8000 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche und seinen mehr als 250 Räumen einem Labyrinth voller Geheimnisse gleicht. Hinter einigen bislang verschlossenen Türen kann man erstmals in diesem doppelten Jubiläumsjahr bei Sonderführungen nochmal einen Einblick bekommen. Alfried Schmitz war für uns auf den Hügel in Essen und hat sich dort auf eine ganz besondere Zeitreise begeben.
Mit der Kunsthistorikerin Dr. Ute Kleinmann von der Kulturstiftung Ruhr bin ich am Hauptportal der Villa verabredet. Eine herrschaftliche Auffahrt, hohe Säulen, große Glastüren. Es ist früher Montagvormittag. Montags sind der Park und die Villa für den Publikumsverkehr geschlossen. Daher ist es ungewöhnlich ruhig hier oben auf dem Hügel. Bevor wir uns die Villa von innen anschauen, führt mich Ute Kleinmann erst einmal durch den Garten auf die Südseite des riesigen Hauses, dessen helle Sandsteinfassade an diesem Morgen von der Sonne in strahlendes Licht getaucht wird. Von dieser Perspektive aus bekommt man eine ungefähre Ahnung von der unglaublichen Größe der Villa.
Die Villa Hügel steht oberhalb des Ruhrtals, oberhalb des Baldeneysees, der allerdings nicht wie die Villa Hügel 150 Jahre alt ist, sondern erst 90 Jahre, als Alfred Krupp ab 1864 die Ländereien oberhalb des Ruhrtals erwarb, gab es einen ruhig dahinfließenden Fluss. Die Höhen waren wenig bewaldet. Und dieser Ort entsprach ganz einfach seinen Vorstellungen eines Landsitzes außerhalb der Stadt.
Ein erster Landsitz, den Alfred Krupp für sich, seine Frau Bertha und den damals 10-jährigen Sohn im Grünen plant, ist dringend notwendig geworden. Denn Essen platzt Mitte des 19. Jahrhunderts aus allen Nähten. Dank Kohle, Krupp und Stahl ist die Stadt innerhalb weniger Jahrzehnte zur Industriemetropole geworden. Alfred Krupp, der das Unternehmen 1826 nach dem frühen Tod seines Vaters gemeinsam mit seiner Mutter übernommen und zu einem Imperium ausgebaut hat, wohnt damals mit seiner Familie noch auf dem Gelände der Gussstahlfabrik.
Man wohnte recht komfortabel in einem sogenannten Gartenhaus auf dem Werksgelände. Allerdings stand dieses Gartenhaus neben diesem riesigen Dampfhammer Fritz. Und wir müssen uns heute vorstellen, dass das Porzellan, die Gläser in den Schränken immer klapperte und vibrierte. Und das Ansinnen von Alfred Krupp war, dem Lärm und Schmutz der Gussstahlfabrik zu entfliehen.
Das erste Häuschen im Grünen, das 1864 über dem Ruhrtal bezogen wird, ist dem erfolgreichen Unternehmer bald nicht mehr repräsentativ genug. Er plant daher einen Neubau, der in Größe und Optik einem Schloss in nichts nachstehen soll. Die meisten Ideen, Skizzen und Planungen für das Gebäude entwirft der Firmenpatriarch selbst. Nach ausgiebigen Planungen wird im April 1870 mit dem Bau begonnen. Obwohl es durch den Deutsch-Französischen Krieg und einige bautechnische Probleme zu Verzögerungen kommt, wird die Villa Hügel in Rekordzeit fertiggestellt und ist im Januar 1873 bezugsfertig. Und dass sich sogar die riesige neu angelegte Parkanlage rund um das imposante Familiendomizil damals schon sehen lassen kann, ist einer Marotte des neuen Hausherrn geschuldet.
Dass Alfred Krupp bei der Anlage des Parkes bereits ausgewachsene Bäume anpflanzen ließ. Das war natürlich auch ein bisschen seinem Alter geschuldet, denn Alfred Krupp, 1812 geboren, war, als er in die Villa Hügel zog, Anfang 60. Und er wollte eben nicht mehr so lange warten. Nur das ist auch eine Frage der Lebenserwartung damaliger Zeit, bis eben alle Bäume ausgewachsen waren. Und deshalb kaufte er ganze Alleen aus der Umgebung auf und pflanzte sie hier in den Park.
Ich kann es jetzt kaum erwarten, endlich das Innere dieses Prachtbaus zu erkunden, der viele Geheimnisse zu bieten hat. Über eine Empfangshalle gelangen wir zunächst in einen Saal, der so breit, lang und hoch ist, dass hier bequem 4 Einfamilienhäuser Platz hätten. Die Wände sind mit dunklem Holz verkleidet. Ringsum große Ölgemälde, mit deren Hilfe mir Ute Kleinmann einen Überblick über die Krupp-Dynastie verschafft.
Es sind alle Generationen vertreten, die hier in der Villa Hügel gewohnt haben. Alfred, seine Gattin Bertha, rechts ihr Sohn Friedrich Alfred, der Margarete von Ende heiratete. Diese mit den beiden Töchtern Bertha und Barbara. Friedrich Alfred starb bereits 1902. Damit war Bertha Krupp im Prinzip Alleinerbin, aber noch nicht volljährig. Vorübergehend übernahm ihre Mutter die Geschäfte. Bertha Krupp ging mit ihrer Schwester und ihrer Mutter auf Reisen und sie lernte einen Diplomaten in Rom kennen, Gustav von Bohlen und Halbach. Und die beiden verliebten sich und heirateten sehr rasch. Und bei der Heirat 1906 erhielt Gustav von Bohlen und Halbach vom Kaiser das Privileg und die Erlaubnis, den Namen Krupp seinem Namen voranzustellen. Dieses Porträt, das anlässlich der Silberhochzeit von Bertha und Gustav gemalt wurde, zeigt die beiden mit ihren 7 Kindern. Der 3. von links ist Alfred Krupp, der erstgeborene Sohn.
Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, der in den letzten beiden Jahren des Zweiten Weltkriegs die Geschäfte von seinem schwerkranken Vater übernimmt, ist der letzte Patriarch der Familiendynastie, der die Villa Hügel bewohnen wird. Am 11. April 1945 wird er von den Amerikanern verhaftet und 3 Jahre später als Kriegsverbrecher verurteilt. 1951, nach seiner Begnadigung und Entlassung aus dem Gefängnis, kehrt er nicht mehr in die Villa auf dem Hügel zurück, sondern zieht 1953 in ein neu errichtetes und viel bescheideneres Domizil auf dem Gelände. Das Kruppsche Unternehmen wird neu strukturiert, die Villa Hügel in den Besitz einer Stiftung überführt und zu einem öffentlich zugänglichen Ort gemacht, der kulturellen Zwecken dient. Hier werden Kammerkonzerte veranstaltet und natürlich die beliebten Führungen geboten, bei denen nun auch einige verborgene Türen geöffnet werden. Eine davon befindet sich in einem Raum gleich neben dem großen Saal, bestens versteckt hinter einem Vorhang. Über eine Treppe geht es in den Keller.
Und plötzlich sind wir in einem ganz anderen Raum und einem ganz anderen Ambiente, in einem Raum, der uns in eine ganz andere Kulturwelt bringt, nämlich im sogenannten China-Raum. Und das ist fast so etwas wie ein Erinnerungsort für Gustav Krupp von Bohlen und Halbach gewesen. Ich erwähnte, dass er Diplomat war, unter anderem in China, in Peking. Und er hat dort Asiatika gesammelt und hat, als er Bertha Krupp heiratete, dann im Zuge auch des großen Umbaus, sich diesen Raum eigentlich als kleines Museum einrichten lassen.
Die Sammlung umfasste mehr als 200 Objekte, von denen heute allerdings nur noch einige Porzellanstücke erhalten und in Glaswandschränken zu sehen sind. Gemütlich schummrig ist es hier unten. Dunkelrot, Gold und Schwarz sind die dominierenden Farben. Eine prachtvolle Kassettendecke und Deckenbalken, die mit kunstvoll verzierten Pappmaché-Ornamenten umkleidet sind, die typische ostasiatische Drachendarstellungen zeigen. Man kommt sich so ein bisschen vor wie in einem stilvoll eingerichteten China-Restaurant der Extraklasse. Sogar eine Theke gibt es hier unten. Wer hätte gedacht, dass sich unterhalb der Essener Villa-Hügel so ein Stückchen China verbirgt? Doch der riesige Keller hat noch mehr Überraschungen zu bieten.
Das ist natürlich auch eines der Highlights, lange Zeit nicht zu besichtigen, fast 10 Jahre instand gesetzt. Es ist ein wunderschönes kleines Jugendstil-Schwimmbad, dessen Keramik auf die Majolika in Karlsruhe zurückgeht.
Die staatliche Majolika-Manufaktur in Karlsruhe war 1901 gegründet worden und gilt damals, als dieses Schwimmbad 1914 gestaltet wird, als die deutsche Top-Adresse in Sachen Keramikkunst. Für das Kruppsche Schwimmbad verwendet man wunderschöne hellgrüne Kacheln. Als Schmuckelemente werden Reliefplatten mit Darstellungen von Fischen und Meereswellen eingesetzt. Blickfang ist am Beckenrand ein großer Putto, der auf einem Delfin reitet. Es scheint, als sei der pausbäckige Knabe bereit für den Sprung ins kühle Nass. Wobei der Begriff kühles Nass damals im Hause Krupp wörtlich zu nehmen ist.
Geschwommen wurde in kaltem Wasser, nur die Luft wurde temperiert. Und ich gehe davon aus, dass es nicht für Gäste genutzt wurde, weil der Zugang zu diesem Schwimmbad ist wirklich wenig repräsentativ. Und wir können uns heute schlecht vorstellen, dass Herr oder Frau Krupp mit dem weißen Bademantel an den Bediensteten und an Kellerräumen vorbeihuschte, um hier zu schwimmen. Also vermutlich in erster Linie auch für die Kinder und zum Schwimmenlernen genutzt.
Zur Führung unterhalb der Villa gehört auch ein Blick in die großräumige Küche. Die Geräte stammen überwiegend aus den 1920er und 1930er Jahren und waren damals auf dem modernsten Stand der Technik.
Das sind natürlich keine Geräte, die aus dem normalen privaten Bereich stammen, sondern eher eben Großküchengeräte. Backofen und Grillfunktionen. Man hatte auch schon Warmhalteschränke. Das Warmhalten war sicherlich ein schwieriges Thema, denn von der Küche aus musste das Essen in die oberen Etagen über einen Speiseaufzug transportiert werden. Ich glaube, das Essen war häufiger eher lauwarm.
Wir wollen nun auf unserem Weg durch die weitläufige Villa etwas Zeit sparen und benutzen ein nicht öffentliches Verkehrsmittel hinauf in die oberen Etagen, den Lastenaufzug. Auf der Fahrt nach oben verrät mir Ute Kleinmann, dass sie dieses praktische Vehikel schon einmal mit sehr kostbarer Fracht an ihrer Seite geteilt hat, einem echten Van Gogh. Das Millionengemälde war vor einigen Jahren Teil einer Kunstausstellung. Auch Bilder von Renoir, Monet, Gauguin, Matisse oder Dalí wurden schon in der Villa Hügel präsentiert, die sich zu einem international renommierten Ort für vielfältige Kulturveranstaltungen entwickelt hat. Auch Klassikkonzerte gehören zum Programmangebot. Ich habe mittlerweile komplett die Orientierung verloren und weiß längst nicht mehr, in welchem Teil der Villa ich mich gerade befinde. Zum Glück kennt Ute Kleinmann jeden Winkel. Nach dem Arbeitszimmer mit dem großen Schreibtisch, von dem aus das Krupp-Imperium über 4 Generationen hinweg gelenkt wurde, und dem angrenzenden Prachtraum mit aufwendiger Kassettendecke und wertvollen Renaissance-Gobelins gelangen wir in ein Gästezimmer, das einem engen Freund der Familie Krupp vorbehalten war, Kaiser Wilhelm II. Er war 1906 nicht nur Ehrengast und Trauzeuge auf der Hochzeit von Bertha und Gustav von Bohlen und Halbach, sondern auch ein Jahr später Taufpate von Alfried Krupp, dem letzten Firmenlenker. Das Verhältnis der Familie Krupp zum Kaiser, aber auch später die Beziehungen zum Machtapparat der Nationalsozialisten und die Rolle des Unternehmens als Waffenschmiede in 2 verheerenden Weltkriegen wird im Hause Krupp nicht etwa verschwiegen, sondern sehr offensiv thematisiert.
Natürlich eben mit dem Wissen, dass die Familie in dieser Zeit große Schuld auf sich geladen hat. Man hat einerseits von Seiten der Stiftung, aber auch von Seiten der Firma Krupp schon sehr frühzeitig angefangen mit der Aufarbeitung. Aber die Geschichtsschreibung und die Wissenschaft steht nicht still. Und das führt dazu, dass man einfach auch neue, junge Forscher animieren muss, andere Fragen zu stellen, neue Fragen zu stellen. Und das hat vor kurzem die Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung initiiert und ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen. Und jetzt erfolgt eben die detaillierte wissenschaftliche Aufarbeitung. Es geht um die Fragen, wie muss man die frühe Mitgliedschaft von Alfred Krupp als förderndes Mitglied in der NSDAP einschätzen, wie umfangreich war die Zahl der Zwangsarbeiter, die beschäftigt wurden, bis hin eben zu der Frage, wie war das dann mit der jungen Bundesrepublik, wie war seine Rolle in dieser Zeit des Wiederaufbaus. Und man sieht immer wieder diese enge Verbindung und auch Parallelität deutscher Geschichte und der Geschichte der Firma und Familie Krupp. Also beides ist engstens miteinander verwoben.
Und genau das macht die Villa Hügel so interessant. Dieses Haus ist kein Museum, wo man historische Erinnerungsstücke deutscher Vergangenheit zusammengetragen hat und in Vitrinen zur Schau stellt. Dieses Haus ist selbst ein historischer Ort, an dem die Bewohner von 4 Generationen deutsche Geschichte erlebt und mitgeschrieben haben. Und das ist auf jedem Quadratmeter spürbar. Für den Schlusspunkt unseres Rundgangs hat sich Ute Kleinmann etwas ganz Besonderes aufgehoben. Über knarrende Treppenstufen und Holzdielen gelangen wir in einen Raum mit einer großen Fenstergalerie. Von hier oben blicken wir aus der Vogelperspektive in einen Saal, der so etwas wie die gute Stube der Krupps war. Auch dieser Saal, wie der Saal mit den Familienporträts, über 400 Quadratmeter groß. Nach oben hin ein Glasdach, an den Wänden edle, dunkle Holzverkleidung und als Blickfang aufwendig gestaltete, wertvolle, bunte Tapisserien aus dem 17. Jahrhundert. Doch der wahre Schatz verbirgt sich nicht unten im Saal, sondern hier oben im Emporenzimmer.
Eine Orgel mit Selbstspielapparat. Das moderne Home Entertainment der Familie Krupp. 1912 bei der Aeolian Company in New York bestellt. Spätestens 1914 eingebaut, auf 3 Arten zu bespielen. Nämlich einmal manuell über die Tasten, über einen Selbstspielapparat, der mit Papierrollen funktioniert, die pneumatisch abgetastet werden. Und als dritte Möglichkeit gibt es seit kurzer Zeit die Möglichkeit, über einen MIDI-Player auch die Orgel in Gang zu setzen. Und das können wir gleich tun. Jede Orgelpfeife ist elektrifiziert. Alle Orgelpfeifen und der Blasebalg werden über einen Motor angetrieben und damit ist das Abtasten dieser Papierrollen möglich. Es sind noch etliche historische Musikrollen erhalten. Zum Teil sehen dann die Rollen etwas mitgenommen aus. Heute sind alle Musikrollen reproduziert, können folglich in den Selbstspielapparat eingelegt werden. Also Sie können wählen zwischen Mozarts Figaros Hochzeit, der Ouvertüre, Franz von Suppé, Dichter und Bauer, Bach Toccata, Landa im Erlengrund steht eine Mühle, Brahms, das ist laut.
Mein Kollege Alfred Schmitz hat sich also für Brahms und den berühmten ungarischen Tanz Nummer 5 entschieden. Gespielt von und auf der Orgel in der Villa Hügel in Essen. Dort, wo 4 Generationen der Familiendynastie Grupp gewohnt haben, durfte Alfred Schmitz für uns hinter die Kulissen schauen. Nicht nur in diesem doppelten Jubiläumsjahr ist die Villa Hügel in Essen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Ausführliche Informationen gibt's auch auf www.villahügel.de.